Ja, liebe Geschwister in Riedlingen, ich komme aus der Baptistengemeinde oder ich müsste eigentlich sagen aus der noch Baptistengemeinde Schwaigern-Massenbach bei Heilbronn. Wir haben dasselbe Ziel wie ihr auch in Riedlingen. Wir wollen den Bund verlassen. Wir sind allerdings noch nicht ganz so weit. Wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen. Der Grund, warum wir den Bund verlassen, liegt einfach in geistlichen Differenzen, die wir eigentlich schon immer hatten mit dem Bund, aber wir haben immer gesagt, naja, der Bund lässt uns ja in Ruhe und wir können machen, was wir wollen. Aber inzwischen hat sich die Lage zugespitzt, da eben der Bund zum Beispiel bei Homosexualität eine Linie vertritt, die wir nicht mehr mitgehen können. Und deshalb haben wir uns entschlossen, den Bund zu verlassen. Das ist nicht einfach für uns. Wir haben eine fast 130-jährige Tradition als Baptistengemeinde und es fällt vielen Geschwistern nicht ganz leicht, aus dem Bund rauszugehen. Aber es geht auch hier um das Thema, um das es auch heute geht. Erhalt uns in der Wahrheit. Das ist das Thema der Reformation. Und das soll auch heute mein Thema sein. Erhalt uns in der Wahrheit. Aber ich möchte euch vorher noch, liebe Geschwister, ganz herzlich grüßen. Von Massenbach, die Gemeinde weiß, dass ich hier bin und ich soll euch herzliche Grüße aus Massenbach ausrichten. Ja, ihr Lieben, als Jugendlicher hatte ich in der evangelischen Kirche einen Orgellehrer. Das war der Kantor Gustav Engel, ein pensionierter Lehrer, der stammte aus Thüringen, der war, wie man damals sagte, ein Zonenflüchtling. Und im Alter von vielleicht 17 Jahren habe ich ihn einmal zu Hause besucht. Seine Frau war auch dabei, eine stille, aber sehr liebe Frau. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Und dann kam auch das Gespräch irgendwie so auf junge Mädchen. Ja, das ist ja für einen jungen Mann immer ein schönes Thema. Und im Verlauf dieses Gespräches sagte der Herr Engel mit einem verschmitzten Lächeln, in meiner thüringischen Heimat gibt es ein Sprichwort, das heißt, verliebe dich häufig, verlobe dich selten, heirate nie. Und darauf ist seine Frau hochgegangen wie eine Tarantel, hat sich eingemischt, was eigentlich gar nicht die Art war, hat ihn angefahren. Wie kannst du so etwas sagen? Du warst doch Lehrer und hast eine Verantwortung. Der Junge soll nicht mit Mädchen herumtändeln und herumspielen, sondern warten, bis die Richtige kommt und dann heiraten, hat sie gesagt. Und dann hat sich der Herr Engel entschuldigt bei mir in aller Form für diesen Spruch. Also ehrlich gesagt, der Spruch ist nach heutiger Sicht völlig harmlos. Bei dem, was alles in Funk und Fernsehen läuft, ist das gar nichts. Aber er hat sich entschuldigt, weil es für ihn oder auch für seine Frau wichtig war. Aber objektiv war es nur eine Kleinigkeit. Und genau um so eine Kleinigkeit geht es auch heute Morgen in unserem Predigtext, die sicher schon tausendfach passiert ist, die aber in unserem Text ganz schlimme Folgen hatte. Wir wollen uns heute mit einem Ehepaar in der Urgemeinde in Jerusalem beschäftigen, das ausschließlich durch negative Schlagzeilen bekannt ist, obwohl es sich auch nur, wenn man ehrlich ist, um eine Kleinigkeit gehandelt hat. Ich lese den Text, der steht in Apostelgeschichte 5, ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach etwa 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Was war eigentlich der Fehler dieser beiden? Hätten sie den ganzen Erlös der Gemeinde geben müssen? Nein, in der Urgemeinde gab es das Freiwilligkeitsprinzip. Ihr Fehler war ein ganz anderer. Nochmals Vers 3 bis 4, diesmal in einer moderneren Übersetzung, vielleicht versteht man es hier gleich. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Das war der Fehler. Und zu dieser Geschichte habe ich euch drei Stichworte mitgebracht. Das erste Stichwort, Heuchelei. Das zweite Stichwort, zurückbehalten. Und das dritte Stichwort, die Wahrhaftigkeit. Das erste Stichwort, Heuchelei. Also wir haben gesehen, Petrus verurteilt den Hananias nicht, weil er bloß einen Teil des Kaufpreises gegeben hat, sondern weil er die Gemeinde getäuscht hat. Hananias wollte als großzügiger gelten, als er in Wirklichkeit war. Er wollte die Anerkennung und die Dankbarkeit der Gemeinde für ein Opfer, das er gar nicht gebracht hatte. Und die Strafe folgt dann auf dem Fuß. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Was die medizinische Ursache für diesen plötzlichen Tod war, weiß ich nicht, vielleicht Herzinfarkt oder sonst irgendwas, aber die geistliche Ursache seines Todes lässt sich allerdings einwandfrei erkennen. Ja, Hananias ist an einem Gottesurteil gestorben. Und die Reaktion auf dieses radikale Eingreifen ist natürlich verständlich. Und es kam eine Furcht über alle, die es hörten. Das kann jeder nachvollziehen. Wahrscheinlich hat dieser Vorfall auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus Entsetzen ausgelöst. Wahrscheinlich war auch Petrus von den Socken. Der hatte kein Wort gesprochen von der Absicht, Hananias zu töten. Petrus hat Gott das Urteil überlassen. Und wenn wir heute diese Geschichte lesen, dann sind auch wir erschrocken und entsetzt. Eigentlich ist doch dieses Gottesgericht viel zu hart. Mit Geld werden noch ganz andere Dinge getrieben. Und diese Betrüger leben alle noch. Man denke nur an Baulöben, Gewerkschaftsfunktionäre, Mafiabosse, Konkursbetrüger, Parteifunktionäre, die krumme Dinger gedreht haben. Die leben alle noch. Aber zeigen wir gar nicht mit dem Finger auf andere. Es gibt genug brave Bundesbürger, die in ihrer Steuererklärung ein bisschen schummeln. Ist doch schließlich erlaubt, wo uns der Staat so gnadenlos abzockt. Auch der Hananias hat nur ein bisschen geschummelt. Warum gerade hier so eine harte Bestrafung? Die Antwort ist klar. In der Gemeinde Gottes gelten ganz besonders strenge Maßstäbe. Der Bannstrahl Gottes hat nicht die Mafia der korrupten Jerusalemer Steuereinnehmer getroffen. Nein, er hat zwei Mitglieder der Gemeinde getroffen. Hier herrschen strengere Maßstäbe als in jeder Gewerkschaft und jeder Partei. Für die Gemeinde gilt nämlich ein Wort, das in 3. Mose 11, Vers 44 steht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. In der Gemeinde darf niemand geistlich erscheinen wollen, als er ist. In der Gemeinde Jesu darf niemand hinter dem frommen Schein krumme Dinger drehen. Das gilt nicht nur im finanziellen Bereich, das gilt auch im Eheleben, überhaupt für alle Lebensbereiche. So, und jetzt wird's fies. Ich nenne jetzt nämlich ein paar Beispiele. Und dabei zeige ich jetzt noch nicht mal mit dem Finger auf euch. Die habe ich in unserer Gemeinde Massenbach, aber auch bei mir schon festgestellt. Es sind nur Kleinigkeiten, aber sie gehen alle so in Richtung frommer Heiligenschein. Da ist der Mitarbeiter, der nicht zugibt, wie hart und entmutigend sein Dienst oft ist und vortäuscht, wäre alles okay im grünen Bereich. Da geht es ihm überhaupt nicht gut. Dann gibt es den Kranken und den Leidenden, der nicht einräumt, wie tief eigentlich seine Verzweiflung ist. Der tut so, als wäre er gut drauf, In Wirklichkeit geht es ihm mies. Da gibt es das jahrelange Gemeindemitglied, das nicht zugibt, dass es manchmal angefochten ist und manchmal sogar an Grundwahrheiten des Glaubens zweifelt. Ja, auch das gibt's. Aber das muss man auch zugeben, dann kann man dagegen was tun. Dann gibt's die fromme Fassade, so ich habe für alles Verständnis, die Haltung, auch dann, wenn wir überhaupt nicht danach ist. Wenn ich schon denke, was kommt morgen in der Sportschau und zeige aber in der Gemeinde noch so die ich habe für alles Verständnishaltung. Das ist nicht in Ordnung. Oder die Angewohnheit in christlichen Kreisen immer zu sagen, mir geht's gut, denn ich gehöre den Herrn. Und zwar auch dann, wenn ich mich völlig mies, schlecht und kaputt fühle. Es gibt auch in der Gemeinde bei gläubigen Leuten Menschen, die Burnout und Ähnliches haben. Ja, auch Depressionen. Oder, und jetzt kommt der besonders fiese Klassiker, jemand gibt Zeugnis von einem Erlebnis, stellt das Erlebnis aber so einen kleinen Tick geistlicher dar, als es sich in Wirklichkeit abgespielt hat. Da kann ich nur sagen, Schummeln ist auch zur Ehre Gottes nicht erlaubt. Also wir müssen auch hier bei der Wahrhaftigkeit bleiben, das Erlebnis so erzählen, wie es ist und nicht im Nachhinein geistlicher machen, als es sich abgespielt hat. Ja, ihr Lieben, solche Dinge kommen auch in der Gemeinde vor, machen wir uns nichts vor. Aber Sünde und Heuchelei zerstören die Beziehung zu Gott und die Einheit der Gemeinde. Das Gegenteil von Heuchelei ist Aufrichtigkeit. Und wer in der Gemeinde hinter der frommen Fassade auf heile Welt macht, obwohl er am Boden liegt, der beschädigt die Gemeinschaft und wird selbst auch kein fröhlicher Christ sein können. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind gefragt. Und dann gibt es immer so die Mini-Dialoge, die Kurzdialoge. Wie geht's? Antwort ganz gut soweit. Naja, der Informationswert ist nicht sehr hoch bei solchen Dialogen. Eigentlich könnten wir uns das schenken. Die Frau des Hananias, die Sapphira, hat sich auch nicht besser verhalten. Nach 3 Stunden läuft Sapphira bei den Aposteln ein und Vers 8. Petrus fragte sie, ist das die ganze Summe gewesen, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das war alles. Petrus wollte Sapphira eine Möglichkeit zur Rettung geben, aber Sapphira hat diese Möglichkeit zur Umkehr vergeigt. Sie bleibt bei ihrer Heuchelei, das Ergebnis ist bekannt. So, wenn Gott nicht beim ersten Mal, sondern immer so gestraft hätte, dann kann ich nur sagen, Grand Malheur. Dann könnte die Gemeinde kaum auf eine 2000-jährige Geschichte zurückblicken. Wie viele von uns hätten dann schon hinausgetragen und begraben werden müssen. Allerdings, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und geistliche Heuchelei wird sicher ihre Sanktion finden, spätestens beim Gericht bzw. beim Preisgericht. Ich nehme an, die Unterschiede sind euch bekannt. Wir haben es hier mit einem Modellfall zu tun. Hier zeigt uns Gott sichtbar für alle auf Erden, was mit Heuchlern beim Gericht passiert. Er zeigt, wie ernst es Gott mit der Heuchelei nimmt. Gott hat das einmal gemacht und dann nicht mehr. Wir lesen das nicht mehr, dass Gott so hart solche Dinge bestraft hat. Er hat es einmal gemacht als Modell. So könnt ihr sehen, so schlimm ist es, wenn jemand heuchelt. Für uns heißt das aber, wir werden nicht mehr so bestraft, wir werden nicht herausgetragen, obwohl es das schon 1000-fach auch in der Gemeinde Christi gegeben hat. Aber es ist nicht vergessen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Gericht findet nicht mehr auf Erden statt, aber es findet statt. Paulus sagt mal, Gott hat alles Gericht seinem Sohn übertragen. Er macht aber 2 Ausnahmen. Und zwar Heuchler und Ehebrecher wird Gott selbst richten. Ja, warum wohl Gott selbst? Also ich will jetzt niemand Angst machen. Ist überhaupt nicht mein Stil. Ich verkündige eigentlich die freudige und frohe Botschaft von Jesus. Aber klar ist auch, Heuchler und Ehebrecher werden von Gott deshalb gerichtet. Ja, weil Jesus vielleicht schon zu gnädig wäre und Gott hat deshalb dieses Gericht seinem Sohn entzogen. Der Modellfall Sapphira und Hananias zeigt uns, wie ernst diese Geschichte ist. Hier kann auch die Gemeindeseelsorge ansetzen. Wir sind kein Gericht, das Strafen verhängen kann. Wir dürfen ja gar nicht richten, weil Gott richtet. Was wir brauchen, ist Gemeindeseelsorge, getragen von der Liebe zu denen, die einen Fehler gemacht haben. Getragen von der Liebe zur Gemeinde und zu Jesus. Getragen von der Sorge, dass die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Und das bringt uns zum zweiten Stichwort, zurückbehalten. Das werde ich wieder mal persönlich. Nehmen wir mal an, das Ehepaar heißt nicht Hananias und Sapphira, sondern ich erfinde jetzt mal zwei Namen und nenne das Ehepaar Siegfried und Sigrun. Also so wirklich erfunden ist es ja nicht. Wie ihr vorhin gehört habt, ist das mein Name, der Name meiner Frau. Die Gemeinde ist dem Ehepaar wichtig. Sie bringen auch Opfer an Zeit und Geld. Ja, eigentlich sind sie sogar freigebig. Aber der kleine Schönheitsfehler ist, sie geben nicht alles der Gemeinde und ihrem Herrn, tun aber so, als gäben sie alles. Sie halten einen Rest zurück. Da bleibt ein Rest, der zurück ist. Warum nimmt es eigentlich Gott so genau? Warum nimmt es Petrus so genau? Warum ist er nicht großzügig? Sieht er nicht die gute Absicht? Rechnet er nicht mit der Unvollkommenheit der Menschen? Ja, so handeln wir normalerweise. Wir sehen die gute Absicht des Mitarbeiters, sein Engagement. Wir sind bereit, über das, was nicht okay ist, wegzuschauen. Was soll bei diesem Verfahren nicht in Ordnung sein? Das Stichwort, das böse Stichwort heißt zurückbehalten. Alles haben wir bekommen, die ganze Liebe für unser Leben. Und wir wollen eigentlich auch alles zurückgeben und teilen. Aber irgendwie schaffen wir es nicht und machen noch einen Sondervorbehalt. Es ist so, Gott will nicht nur unser Bankkonto, unser Haus, unser Auto, sondern auch noch unser Leben. Totale Lebenshingabe. Darunter tut's Jesus nicht. Es bedeutet aber nicht, dass wir keinen Besitz mehr haben dürfen. Wir müssen jetzt nicht losrennen und unsere Klamotten, unsere Stereoanlage oder unseren fahrbaren Untersatz bei eBay verticken. Es bedeutet was ganz anderes. Es bedeutet, wir sind nur Verwalter. Alles gehört Jesus, genau wie ich selbst. Früher sagte man, hat man das so genannt, haben, als hätten wir nicht. Es ist wie in einer guten Ehe. Das kann es vielleicht am besten verdeutlichen. Die Eheleute behalten ihr Eigentum, aber keiner sagt mir, das sind jetzt meine Möbel. Das ist mein Haus. Was ihm gehört, gehört auch ihr. Was ihr gehört, gehört auch ihm. Anders würde nämlich eine Ehe gar nicht richtig funktionieren. Und die Ehe ist ein Abbild für das Verhältnis Christus zur Gemeinde. Und was ist mit Christen, die wirklich nur halbe Sache machen, die mit dem Sondervorbehalt? Solche Christen erregen bei Jesus nur Brechreiz. Ich spitze es mal zu und spreche es mit der Vulgärsprache. Solche Christen kotzen Jesus an. Offenbarung 3, Vers 16. Ich weiß, dass ihr weder kalt noch warm sind, wenn ihr wenigstens kalt oder warm wärt, aber weil ihr lauwarm sind, will ich euch ausspeien aus meinem Mund. Ich habe vorhin in der Vulgärsprache gesagt, solche Christen kotzen Jesus an, er will sie ausspeien. Schärfer kann Jesus nicht sagen, wie halb sinnlos die Halbheit ist. Er hat nie gesagt, na gut, ich bin zufrieden, wenn ihr mir ein bisschen von eurem Leben abgebt und ein kleiner Seitensprung, eine kleine Notlüge, ich bin ja nicht kleinlich. Hauptsache, ihr seid so ein bisschen christlich und meine Worte, naja, die braucht ihr nicht so ernst zu nehmen. Das ist vielleicht die Botschaft der großen christlichen Kirchen, auch nicht die Botschaft Jesu. So billig hat sich Jesus nicht verkauft. Es gibt keinen Rabatt, auch nicht fürs Chorsingen oder fürs Predigen. Und natürlich bleibt die Frage, warum soll ich auf diesem Gebiet keine Kompromisse machen? Die ganze Welt lebt doch von Kompromissen. Tarifverhandlungen, Politik, Staatsverträge sind ohne Kompromisse ja gar nicht denkbar. Warum werden hier Kompromisse derart scharf abgelehnt? Ausspeien bei Offenbarung oder Tod umfallen bei Ananias und Sapphira? Das sind ja fürchterliche Konsequenzen. Antwort: Lüge und Heuchelei zerstören das neue Leben. Petrus fragt nämlich, warum hat Satan dein Herz erfüllt? Hier ist der Teufel am Werk. Hier versucht der Teufel, die Gemeinde von innen heraus zu zerstören. Nur Hananias und Sapphira haben anscheinend übersehen, dass man Gott nicht austricksen kann. Sie haben es versucht, aber sie sind gescheitert. Und er lässt auch nicht zu, dass wir uns untereinander täuschen als seine Kinder. Wenn wir nicht eindeutig und klar leben, täuschen wir nicht Gott. Wir zerstören auch die Gemeinschaft seiner Kinder. Wer gegenüber Gott lügt, der lügt auch seine Mitchristen an. Und die Konsequenz des Petrus ist, dass er die Lebenslüge der beiden anspricht. Er duldet nicht die Zerstörung der Gemeinschaft. Wie gesagt, hier haben wir den Modellfall. Das zeigt, wie schlimm die Konsequenzen sind, wenn man das nicht beachtet. Das ist der Modellfall. Heute ist es nicht mehr so. Heute straft Gott nicht mehr unmittelbar. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. An diesem Modell will er zeigen, wie schlimm die Geschichte ist. Und das sollen wir lernen. Und das kommt zum dritten Stichwort. Das habe ich das habe ich vorgelesen. Und sehe das auch in der Wand. Das dritte Stichwort heißt Wahrhaftigkeit. Um mal ein aktuelles Beispiel aufzugreifen, im Bundesamt für Migration kann man derzeit sehr schön besichtigen, wohin es führt, wenn die Wahrhaftigkeit auf der Strecke bleibt. Ich habe am Montag einen Brief des Personalrats gelesen und da ist klar, dass auf Vorgabe der Behördenleitung jeder als Syrer durchgewunken werden sollte, der sich selbst so bezeichnet, damit man eben höhere Fallzahlen präsentieren kann. Und mit entsprechenden Konsequenzen natürlich für Aufenthaltstitel und wie man dem Schreiben des Personalrats auch nennt, mit Gefahr für die innere Sicherheit. Selbst ein deutscher Offizier konnte sich als Syrer registrieren lassen. Das ist eine Lachnummer. Also ich habe selbst in einer Behörde gearbeitet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was die da machen. Hier ist die Wahrhaftigkeit auf der Strecke geblieben und damit ist das ganze Ansehen beschädigt. Die Behörde, die ist jetzt wirklich in den negativen Schlagzeilen, weil sie nicht auf Wahrhaftigkeit geachtet hat. Aber vielleicht ist ja noch nicht mal die überfordernde Behörde schuld, wenn ein Ventil, das für, 20.000 Millibar ausgelegt ist, sprich 20.000 Flüchtlinge pro Jahr, kaputt geht, weil es plötzlich 1 Million Bar aushalten muss. Dann ist nicht das Ventil schuld, sondern die Physikerin, die gesagt hat, das geht auch so. Also das ist das Negativbeispiel, das zeigt, wie wichtig Wahrhaftigkeit ist. Aber wie kommen wir zur Wahrhaftigkeit? Die Sünde wird beim Namen genannt. Warum hast du das getan? Eine Lebenslüge hat immer dann Bestand, wenn alle wegsehen. Vielleicht ärgert es uns, wenn jemand unbequeme Fragen stellt, aber nach anfänglichem Ärger müssen wir akzeptieren, dass gerade dadurch unser Leben in Ordnung gebracht wird. Sünde will immer mit dir allein sein. Sie sucht die Heimlichkeit, sie entfaltet sich am liebsten im Dunkeln, sie entfaltet da ihre Kraft, die alles zerstört. Allein das Aufbrechen dieses Teufelskreises, die Sünde beim Namen nennen, ist der erste Schritt zur Heilung. Petrus zeigt, dass das Evangelium und die Gemeinde niemand zu etwas zwingen. Hananias hätte nach dem Verkauf alles Geld auch für sich behalten können. Er hätte es auch teilweise behalten können und einen Teil der Gemeinde spenden. Alles möglich. Aber er hätte nicht den Täuschungsweg, den Lügenweg gehen sollen. Gott dienen, Gott etwas geben, das muss mit ganzer Freiheit, also freiwillig passieren. Ich gebe es Gott nicht, weil er mit der Peitsche hinter mir steht, sondern weil ich Jesus, die Gemeinde und die Geschwister liebe. Wir haben vor kurzem auch eine Erbschaft gemacht. Ich habe einen Teil auch der Gemeinde gegeben und einen Teil noch versprochen, der Gemeinde zu geben. Aber wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, ich habe mein ganzes Erbe der Gemeinde gegeben, das wäre eine Lüge, weil ich habe nämlich auch für mich was zurückbehalten. Und das ist auch legitim. Petrus sagt, das ist in Ordnung, das kannst du machen. Aber du darfst nicht sagen, du hast alles gegeben, wenn du nur einen Teil gegeben hast. Ich gebe es auch Gott nicht, weil er mit der Peitsche hinter mir steht, sondern weil ich Jesus, die Gemeinde und die Geschwister liebe. Und Liebe hat immer auch etwas mit freiwillig zu tun. Ich folge Jesus nicht nach, weil mich jemand zwingt, sondern ich tue es, weil ich es möchte. Und Wort Gottes und mein Leben sollen in Einklang stehen. Das ist die Botschaft der Befreiung und wer daraus ein Halbwahrheitenspiel macht, der verdreht das Evangelium. Also, mach mit deinem Leben aus der Botschaft der Freiheit und der Liebe nicht eine Zwangsjacke von Kompromissen, nur die Wahrheit reinigt. Die Gemeinde ist unschlagbar, wenn sie von der Vergebung lebt, wenn sie in Wahrheit zusammensteht und über allem steht die Liebe. Es gibt leider so eine Tendenz, immer nur von der Liebe Gottes zu sprechen. Aber die Liebe hat eine Zwillingsschwester und die Zwillingsschwester der Liebe heißt Wahrheit. Ohne Wahrheit ist Liebe bloß Sentimentalität. Zur Liebe gehört eben auch die Wahrheit. Genauso wie umgekehrt die Wahrheit ohne Liebe nur brutal ist, so ist die Liebe ohne Wahrheit nur sentimental. Und beides gehört untrennbar zusammen bei Gott, bei Jesus, bei der Gemeinde, bei uns. Und wenn die Lüge ihren Schimmelpilz mal bildet und alles vergiftet, dann kann auch eine Gemeinde zugrunde gehen. Und Gott will nicht, dass sie zugrunde geht. Aus diesem Grund schützt er sie vor der Lüge, auch vor der ihrer eigenen Mitglieder. Ich schließe mit einer Liedstrophe, die ein sehr reformatorisches Anliegen hat. Und dieser Liedstrophe habe ich auch meine Überschrift entnommen und auch mein Lieblingskomponist Johann Sebastian Bach hat sie in einer seiner Reformationskantaten mit vertont. Und diese und das erspart mir auch das Amen nach der Predigt, weil das in der Strophe schon inkludiert ist. Und die Strophe heißt: Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit zu preisen deinen Namen durch Jesum Christum. Amen.